Auch von mir nochmal herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr hier bei uns in der evangelischen Gemeinschaft in Königsbrunn seid. Schön, dass du heute da bist, schön, dass Sie heute da sind und wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich begrüße auch alle, die uns am Stream mitverfolgen oder später während der Woche noch auf YouTube nachschauen werden. Ihr zu Hause verpasst heute leider was, weil heute feiern wir Pfingsten. Ja, Pfingsten feiern wir hier. Eins der beliebtesten Urlaubswochenenden der Deutschen, weil man ganz viel Zeit plötzlich hat. Und spannend ist eigentlich, es gibt ja richtig viele Feiertage in Deutschland, aber von Pfingsten wissen die meisten eigentlich gar nicht, was man da feiert. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ist ganz logisch, Weihnachten kennt man, ja, das ist das Fest der Liebe und da gibt es Geschenke. Und Ostern kennt man auch, da geht es um diesen Hasen, der Eier legen kann, ganz wunderbar. Und Pfingsten? Pfingsten feiern auch die meisten Deutschen, aber eigentlich keine Ahnung warum. Ich habe eine Umfrage gelesen, 63% der Deutschen wissen nicht, was man eigentlich an Pfingsten feiert. Auch im Radio habe ich es letzte Woche wieder gehört. Pfingsten dieses Wochenende, was wird da gefeiert? Leute wurden interviewt, ja, irgendwas mit diesem Jesus. Ja, doch, schon mal die richtige Religion erwischt, aber so ganz noch nicht. Der Radiomoderator hat dann schön gesagt, so Leute, ich erkläre es euch jetzt mal, ja. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, da haben die Jünger von Jesus den Heiligen Geist bekommen, alles richtig. Und wer der Heilige Geist ist, das erkläre ich Ihnen dann nächstes Jahr. Super, okay, alles klar, gut, so kann man die Frage danach lösen, was Pfingsten ist auch, naja, gut. Wir haben heute zum Glück Glück, weil wir müssen nicht ein Jahr warten, bis wir drüber reden dürfen, drüber nachdenken dürfen, was ist eigentlich Pfingsten und wer ist eigentlich der Heilige Geist. Wir wollen heute diesen Sonntag nutzen, um genau darüber zu sprechen, wer ist der Heilige Geist und was ist eigentlich an Pfingsten passiert. Wenn du vielleicht wie 63% der Deutschen aber jetzt doch gar keine Ahnung haben solltest, was es denn eigentlich mit Pfingsten und dem Heiligen Geist auf sich hat. Dann will ich dir auch kurz helfen, weil vielleicht denkst du dir, ja, jetzt geht's hier komplett los bei diesen Leuten, jetzt sprechen die irgendwie über Geister und Gespenster, okay, jetzt schalte ich vielleicht lieber mal ab. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, oh ja, Heiliger Geist, da habe ich schon richtig viel von gehört, habe ich schon richtig viel von erlebt. Von mir aus sollten die Leute hier eine Predigtreihe machen, 52 Wochen im Jahr, nur um den Heiligen Geist. Das wäre doch mal ein richtiger Gottesdienst. Oder du bist jemand, der hat schon mal ein bisschen was vom Heiligen Geist gehört, wurde aber vielleicht auch eher so ein bisschen fromm verstört, weil er nicht so ganz verstanden hat, was ist da eigentlich los. Ja, dieser Heilige Geist, das ist eher sowas für so extrovertierte, abgespacede Leute, weiß ich nicht. Ich bin da eher so ein bisschen Realist, also ob dieser Heilige Geist was für mich ist, spannend. Wenn du in irgendeinem von diesen Mustern dich wiederfindest, dann will ich dich heute dazu einladen, nochmal ganz neu über den Heiligen Geist nachzudenken, ihn nochmal ganz neu zu bedenken und die Frage stellen, was hat es eigentlich mit diesem Heiligen Geist auf sich? Und ich möchte dazu auch gern zum Beginn der Predigt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns heute hier in deinem Haus versammeln dürfen. Und ich will dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du heute da bist, dass du durch diese Reihen gehst und wir dir begegnen dürfen. Und Gott, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist auf diese Welt geschickt hast. Und ich will dich bitten, dass wir dich darin erkennen und wir dir darin begegnen dürfen. Amen. Also Pfingsten und der Heilige Geist, bevor wir reinstarten, vielleicht ein paar grundlegende Sachen zur Einordnung, weil man muss ja schon ziemlich fromm aufgewachsen sein, um irgendwie zu wissen, was hat es denn damit auf sich? Ja, also es ist ja ein bisschen komisch, es gibt ja jetzt diesen Heiligen Geist, es gibt auch noch Jesus und es gibt auch noch Gott und irgendwie ist das alles wieder nur ein Gott, was hat es denn damit auf sich? Das ist ein bisschen kompliziert. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person in der Dreieinigkeit. Was ist die Dreieinigkeit? Die Dreieinigkeit ist so, wie Christen Gott verstehen. Christen glauben an einen Gott, der sich aber dreieinig in drei Personen offenbart hat und in diesen drei Personen agiert. Es gibt viele Dinge, da können sich Christen wunderbar drüber streiten. Die ganzen verschiedenen Konfessionen können sich wunderbar streiten, von Katholiken und Baptisten über Anglikaner und Syrisch-Orthodoxe und sonst irgendwas. Aber eine Sache sind sie sich doch alle recht einig. Wir Christen glauben an einen dreieinigen Gott. Das ist ein Gott, aber es sind drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn du jetzt schon seit 30 Jahren Christ bist oder seit drei Tagen, wenn dir nach dem Satz gerade ein bisschen der Kopf geraucht hat und denkst, okay, so ganz steige ich da noch nicht durch, das ist vollkommen okay. Dreieinigkeit komplett durchzusteigen, Dreieinigkeit einfach mal so zu erklären, richtig schwierig. Dreieinigkeit komplett zu verstehen, eigentlich fast unmöglich. Es gibt verschiedene Versuche von Menschen gemacht, wie sie versucht haben, die Dreieinigkeit irgendwie verständlich zu erklären. Aber jeder dieser Versuche hinkt auch irgendwo ein bisschen. Jedes dieser Bilder, was man dazu aufstellt, ist in vielen Punkten gut, aber nicht in allen Punkten. Irgendwo passt es immer nicht ganz. Ich habe dir ein Bild mal mitgebracht, ist ein recht bekanntes, das Bild von dem Kleeblatt. Ich mag es allein deswegen, weil es aus Irland kommt, vom lieben St. Patrick, der mit diesem Kleeblatt wohl den Iren die Dreieinigkeit erklärt haben soll. Und ich kann mir sehr gut merken, wann St. Patrick's Day ist, ist mein Geburtstag. Deswegen kann ich da immer ganz leicht dran denken. Mit diesem Kleeblatt wollte der St. Patrick wohl den Iren erklären, wie die Dreieinigkeit ist. Weil wir sehen, es ist ein Klee, ein Gott, sind aber auch drei Kleeblätter. Drei Teile von einem Ganzen, die irgendwo doch zusammengehören. Das Bild ist deswegen nicht perfekt, weil diese Kleeblätter zwar an allen Dingen zusammen dranhängen, aber nicht komplett zusammenhängen. Ja? Eine richtige Dreieinigkeit, ein richtiger Gott, der sagt, ich und der Vater, wir sind eins und der Geist ist da, der ist noch mehr durchdrungen. Deswegen ist dieses Bild nicht ganz perfekt, aber es geht schon mal grob in die Richtung, wie wir uns Dreieinigkeit vorstellen können, wie man es ein bisschen greifen kann. Wir können es nie komplett festhalten, ein bisschen können wir versuchen, damit zu verstehen, wenn wir sehen, okay, wir haben einen Gott, der mit drei Personen da ist. Und wir können es auch allein deswegen nicht verstehen, weil das Ganze nur bei Gott funktioniert. Bei uns Menschen klappt das mit den drei Personen nicht. Wenn ich mich jetzt hier vorne hinstellen würde und sagen würde, hallo, ich bin der Hannes und ich bin drei Personen, würden doch die meisten von euch ein bisschen die Augenbrauen heben. Also irgendwie kann es nicht sein, aber Gott sagt, ich kann das. Ich bin ein Gott, aber ich bin auch drei Personen. Soweit mal zur Dreieinigkeit, soweit mal, wie wir den Heiligen Geist ein bisschen einordnen können. Der Heilige Geist ist Gott und durch ihn, mit ihm können wir eine Beziehung zum Gott leben, können Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Wie das Ganze mit dieser Beziehung zu Gott aussieht, da wollen wir heute mal in zwei Geschichten reinschauen. Die Sonja hat es schon angekündigt, zwei Geschichten, einmal der Turmbau zu Babel und einmal das Ausgießen des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Zwei Geschichten, ganz spannend. In der ersten lernen wir ganz viel über die Menschen und in der zweiten lernen wir ganz viel über Gott. Und wir schauen mal nach Babel. Von Babel lesen wir im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament ganz vorne, die ersten 11 Kapitel vom Buch Mose, nennt man Urgeschichte. Da geht es ganz, ganz viel darüber, wie wir Menschen eigentlich entstanden sind und vor allem auch, wie wir Menschen so ticken, wie wir Menschen so funktionieren. Warum machen wir Menschen Dinge, wie wir Menschen sie eben machen? Und da schauen wir jetzt mal rein. Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, auf, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde verstreuen. Soweit erstmal das Setting zu der Geschichte, die ersten paar Verse aus Babel. Es geht um Menschen und die Menschen denken sich, jawohl, wir haben jetzt hier eine klasse Idee, wir haben hier diese tollen Ziegel gefunden und aus diesen Ziegeln, da bauen wir uns jetzt einen Turm, weil wir machen uns einen Namen. Wir machen uns einen Namen, das ist der Knackpunkt, der die Menschen von Anbeginn ausmacht. Sie wollen sich selbst einen Namen machen, wollen dafür sorgen, dass sie nicht mehr in Vergessenheit geraten, dass sie nicht vergessen werden, dass sie was ganz Besonderes sind. Und wir erleben, das machen Menschen immer mal wieder in der Geschichte. Wir lesen von großen Städten wie Alexandria oder von Konstantinopel, Städte benannt nach Herrschern, die gesagt haben, jawohl, ich möchte mir einen Namen machen. Ich benenne diese Stadt, egal wie die vorher hieß, die benenne ich jetzt nach mir, damit ich nicht in Vergessenheit gerate, damit ich irgendwo bleibe. Und heute machen wir es auch noch, wir benennen Firmen nach uns, wir benennen Stiftungen nach uns, wer keine Kinder hat und sonst irgendwie seinen Namen erhalten möchte, kann eine Stiftung gründen. Es klappt doch mit Sponsoren, man kann seinen Namen auf Trikots drucken oder seine Firma auf Trikots drucken, dann laufen Leute damit rum, machen für einen Werbung, wunderbar, dann wird mein Name irgendwo da bleiben und mein Name wird durch die Gegend getragen. Wir Menschen wollen uns einen Namen machen. Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, also in Babel war das so, da fanden sich die Menschen wirklich ganz besonders wichtig. Ich bin da ganz anders, ich mache sowas nicht. Ich habe dir mal drei Fragen mitgebracht, um zu gucken, wie es bei dir damit aussieht, dich um dich selbst zu drehen. Erste Frage, wenn du ein Gruppenfoto siehst, auf welche Person schaust du zuerst und guckst nach, ob die Frisur auch richtig sitzt? Zweite Frage, an wen denkst du den Großteil deiner Zeit? Und die dritte Frage, für wessen Gebetsanliegen betest du am meisten? Alles doch irgendwo Dinge, wo wir merken, gefühlt ist es schon so, ja. Wir denken schon, recht viel an uns selbst. Ich will auch gar nicht ins Gegenteil kommen. Wir dürfen zu gewissen Maßen an uns denken. Ich will gar nicht dahin kommen, dass wir irgendwann wie im Buddhistischen dahin sind, dass man sich in sich selbst verliert und im Nichts auflöst, irgendwo im Nichts vergeht. Aber es gibt ein zu viel. Es gibt ein zu viel von, ich mache mir selbst einen Namen, ich will mich selbst groß machen. Die Bibel beschreibt da ganz klar, es gibt ein zu viel und wir finden dieses zu viel in Babel. Wir finden da Menschen, die sich wirklich nur noch darum drehen, dass sie sich selbst einen Namen machen wollen. Und da sagt Gott, nein, das ist zu viel. So geht's nicht. Und wir schauen mal rein, wie Gott in den nächsten Versen daraufhin reagiert. Mit Vers 5 bis 8. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sieh, was sie begonnen haben zu bauen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen. Dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Ich finde, Gott reagiert hier in diesen Versen eigentlich ziemlich witzig mit dem, was er sagt, weil ganz am Anfang heißt es erstmal, der Herr kam herab. Also die Menschen, die da sind mit dem Ziel, sich einen Turm zu bauen, der möglichst krass sein soll, mit dem sie ganz weit in den Himmel reinkommen wollen, mit dem sie am besten bis hoch zu Gott kommen wollen, bringt gar nichts, weil Gott sagt, naja, also bis zu mir nach oben habt ihr es noch lange nicht geschafft. Ich komme erstmal zu euch runter und schaue mir das mal an, was da eigentlich los ist. Dieser Versuch der Menschen, sich selbst groß zu machen, eigentlich aussichtslos vor dem, wie groß Gott ist. Euer toller Turm, der ist immer noch so klein, ich muss da wirklich erstmal runterkommen zu euch, um mir das genauer anzuschauen. Und wir sehen auch, es wird davon geschrieben, sie haben jetzt diesen Turm, jetzt soll ihnen nichts mehr unmöglich sein. Auch da, glaube ich, muss man Gott ein bisschen mit Witz verstehen und sagen, also euer Turm soll Gott wirklich beeindrucken, euer Turm soll Gott einschränken. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Der Turm ist nicht das eigentliche Problem für Gott. Auch die Tatsache, dass die Menschen alle die gleiche Sprache sprechen, ist das Problem für Gott. Das Problem ist, sie benutzen diese einheitliche Sprache. Sie benutzen diesen Turm dazu, um sich gegen Gott aufzulehnen. Die Menschen wollen sich gegen Gott auflehnen, wollen sich selbst einen Namen machen und sich selbst groß machen. Und weil sie gegen Gott sich erheben, weil sie sich gegen Gott rebellieren und die Einstellung haben, wir kommen jetzt zu dir hoch in den Himmel, da greift Gott ein. Ein Leben in Rebellion lässt Gott nicht zu. Da greift er irgendwann ein. So eine Stadt, so ein Turm, eigentlich eine super Sache, aber wenn es zu Rebellion gegen ihn führt, dann wird er früher oder später eingreifen. Wenn das, was die Menschen in Babel tun, dazu führt, dass sie eigentlich sich selbst von Gott abschneiden. Damit, dass sie gegen Gott rebellieren, sich selbst von Gott abschneiden, dann wird er es nicht zulassen. Und deswegen lesen wir, er greift ein, er lässt sie alle verschiedene Sprachen sprechen, sodass sie nicht mehr sich verständigen können. Und man merkt schnell, aus diesem Menschenprojekt ist irgendwo die Luft raus. Die Leute haben keinen Bock mehr, diesen Turm zu bauen. Wenn man sie nicht versteht, macht das alles keinen Spaß mehr. Es verläuft sich in nichts. Die Leute ziehen in alle Richtungen. Und diese große gemeinsame Sache, diese große Gemeinschaft, Leben, Versuch, löst sich in nichts auf. Das war Babel einmal so kurz zusammengefasst. Darum geht es in der Geschichte vom Turmbau. Menschen haben einen eigenen Plan, das ist nicht gut. Sie wollen selbst groß rauskommen, das ist nicht gut. Sie begehen Rebellion gegen Gott, sowieso nicht gut. Die versuchen, von selbst hoch zu Gott zu kommen, klappt alles nicht. Und wir schauen jetzt mal nach vorne. In den anderen Zeitpunkt in der Bibel machen wir einen kleinen Zeitsprung nach vorne in die Apostelgeschichte, weil wir da ein Gegenstück zu dieser Geschichte finden. Nicht das einzige Gegenstück, aber eins der Gegenstücke zu dieser Geschichte aus Babel. Weil im Pfingsten lesen wir davon, wie was wieder repariert wird, was in Babel kaputt gegangen ist. Wir springen dafür nach Jerusalem. Es ist bereits nach der Auferstehung von Jesus, es ist bereits auch schon kurz nachdem er in den Himmel gefahren ist und lesen Apostelgeschichte 2 davon. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, die der Heilige Geist ihnen eingab. Stellt euch mal vor, ich würde hier jetzt plötzlich auf Chinesisch sprechen. Das wäre doch irgendwo ganz schön komisch. Aber hier lesen wir von einigen komischen Dingen. Wir lesen von dem mächtigen Wind, der kommt. Wir lesen von Feuerzungen. Wir lesen von fremden Sprachen. Und all das wirkt auch irgendwie ein bisschen chaotisch. Was passiert hier? Ich glaube, wir haben manchmal so ein Bild davon, dass der Heilige Geist irgendwo chaotisch wäre, ist aber, denke ich, gar nicht so. Wir lesen hier davon, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist kommt. Und der Geist Gottes, wie er in der Bibel beschrieben wird, ist kein Gott, der Chaos bringt. Wir lesen am Anfang davon, dass der Geist Gottes über dem Chaos schwebt, der nicht das Chaos bringt, sondern wirklich über dem Chaos drüber steht. Und oftmals haben wir doch irgendwie diesen Gedanken, Heiliger Geist, das ist das, wo es so ein bisschen wild wird, wo es so ein bisschen komisch wird, wo in die Gemeinde nochmal richtig Schwung reingebracht wird oder wenn ich in meinem Leben den Heiligen Geist habe, ja, dann passieren richtig viele Dinge, dann geht es wirklich ab, dann kippe ich vielleicht um oder ich rede von Dingen, die kein anderer Mensch verstehen kann. Aber der Heilige Geist, wie ihn die Bibel beschreibt, ist gar nicht so Chaos. Wir lesen ganz klar, es ist ein Geist der Freiheit. Es ist ein Geist, der sich nicht in irgendwelche Programmpunkte von uns reinpacken würde, in irgendwelche festen Zeitabläufe, wo wir sagen, so, jetzt da und da und im Gottesdienst zwischen diesem Block wird dann der Heilige Geist kommen. Da wird er nicht mitmachen. Dafür ist er zu sehr ein Geist der Freiheit, der sich da nicht von uns binden lässt. Aber er ist auch nicht ein Geist des Chaos, sondern er hat ein ganz klares Ziel. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, arbeitet immer mit einem Ziel. Und hier in der Geschichte von Pfingsten lesen wir auch von dem Ziel, was der Heilige Geist hat, was nicht Chaos oder planlos ist. Man muss nämlich wissen, an Pfingsten war es so, an Pfingsten kamen die ganzen Juden aus aller Welt zurück nach Jerusalem. Pfingsten ist ursprünglich ein jüdischer Feiertag, ein jüdisches Fest gewesen, sowas ähnliches, wie wir uns Erntedankfest vorstellen, war das ungefähr. Und deswegen kamen immer wieder alle Juden aus allen Ecken des Mittelmeerraums, wo sie sich bis dahin eben ausgebreitet hatten, zurück nach Jerusalem, um wieder in Jerusalem zu sein, um im Tempel zu sein, kamen alle wieder angewackelt zurück in die Heimat. Und der Heilige Geist befähigt jetzt an diesem Tag, an diesem Fest, die Jünger davon, von Jesus zu reden. Und zwar so von Jesus zu reden, dass es alle Menschen verstehen können. Nicht nur inhaltlich verstehen, sondern wirklich auch in ihrer eigenen Sprache verstehen. Leute, die ganz weit weg von Jerusalem leben, die eigentlich ganz andere Sprachen sprechen, verstehen das, was die Jünger ihnen sagen und verstehen dadurch, wer Jesus war, was mit Gott los ist und warum er mit den Menschen wieder eine Beziehung baut, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist nicht irgendwo Chaos und Unverständlichkeit, sondern jeder soll die Botschaft von Jesus hören können. Und deswegen lesen wir auch weiter von den Leuten, die es erlebt haben. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die großen Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Wenn man weiterliest, merkt man doch, die verdächtigen die Jünger erstmal davon, betrunken zu sein. Wie kann das sein, dass die frühs um neun in so vielen verschiedenen Sprachen reden können? Aber recht zügig steht Petrus auf und erklärt ihnen, nee Leute, wir sind nicht betrunken. Hier passiert gerade was ganz Besonderes. Hier passiert gerade was Wunderbares bei den Leuten. Hier passiert ein Wunder. Weil wie kann das sein, dass ihr uns alle versteht, wenn nicht durch ein Wunder? Und ich möchte, dass du nochmal drauf schaust, was in dieser Geschichte passiert und was in der Geschichte von Babel passiert ist und wie diese beiden Geschichten doch gegenseitig zueinander stehen. Wenn wir nochmal zurück an Babel denken, dann erinnern wir uns, da war ein eigener Plan, da war ein Versuch, selber groß rauskommen zu wollen, da war Rebellion gegen Gott und am Ende hat es dazu geführt, dass man sich nicht mehr verstehen konnte. Und wenn wir aber hier bei Pfingsten schauen, dann sehen wir die Jünger, die sagen, okay, wir hören auf das, was Jesus uns sagt. Jesus hat gesagt, nach der Himmelfahrt wartet noch ein paar Tage, ich werde euch den Heiligen Geist schenken. Und die Jünger halten sich daran. Die Jünger tun das, was Jesus ihnen sagt. Sie reden nicht von sich selbst, sondern sie reden von den großen Taten, die Gott getan hat. Auch wieder ein Gegenstück zu Babel. Und sie versuchen nicht selbst, ihren eigenen Namen groß zu machen. Sie sagen nicht, hallo, wir sind die Jünger AG, sondern sie sagen, hey, wir erzählen dir von Jesus. Wir erzählen dir von dem Namen von jemand anderem. Wir versuchen, jemand anderen groß zu machen. Und das passiert und daraufhin kommt der Heilige Geist. Und das, was im Alten Testament zerbrochen ist, wird hier wieder heil gemacht, dass Leute wieder Sprachen sprechen können, dass Leute sich wieder in verschiedenen Sprachen verstehen können, dass die Jünger die Fähigkeit haben, diese Sprachen von Leuten zu sprechen, die sonst so weit schon weg verteilt waren und es wieder zusammengehen kann, weil die Jünger diesmal das Gute im Plan haben. Nicht sich selbst groß zu machen, sondern Gott groß zu machen. Petrus hält daraufhin noch eine Predigt für die Leute, die dort vor Ort das Ganze alles mitbekommen haben, für all die Juden, die gerade in Jerusalem und in der Gegend waren. Übrigens, wenn du sie nachlesen möchtest, ist es eine 3-minütige Predigt. Könnte ich auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie zufrieden die dann wären, wenn wir nach 3 Minuten hier vorne schon fertig wären. Aber wenn Petrus das gemacht hat, warum eigentlich nicht? Kurz zusammengefasst kannst du die Predigt lesen mit einem Satz, der am Ende rauskommt. Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus am Ende: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Jünger, die den Heiligen Geist da in ihrem Haus bekommen mit den Flammenzungen, predigen danach den Leuten genau das und sagen ihnen hier, so wird es weitergehen. Und ich glaube, daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Ich glaube, auch heute bekommen wir noch genau so den Heiligen Geist. Wir müssen uns abwenden von Sünden, müssen uns abwenden von unseren eigenen Turmbauprojekten, wo wir unseren Turm, unseren eigenen Namen irgendwo groß machen wollen. Und stattdessen müssen wir uns zu Jesus wenden, müssen zu ihm gehen und sagen, okay, ab jetzt nicht mehr ich, sondern du. Ab jetzt bin nicht mehr ich der Mittelpunkt, ab jetzt bist du, Jesus, der Mittelpunkt. Und wenn wir diesen Schritt machen, wenn wir unser Leben Jesus geben, sagt man dazu, dann bekommen wir den Heiligen Geist in unserem Leben. Das spürt man mal mehr und mal weniger. Mal sind mehr Gefühle, mal weniger Gefühle da. Aber wenn du Jesus dein Leben gibst, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist ein Ist-Zustand, das ist kein Mal-An-Mal-Aus-Zustand, sondern das ist dann da, nicht mal mehr, mal weniger. Der Heilige Geist ist dann da. Weil das Coole an dem, wie Gott arbeitet und schon immer gearbeitet hat, ist nämlich Folgendes. Gott arbeitet nicht alleine. Wenn du mal überlegst, ich habe vorhin schon davon erklärt, wie Gott in der Trinität arbeitet, wie Gott mit der Dreieinigkeit, mit 3 Personen zusammenarbeitet. Aber wir lesen auch immer wieder davon, wie Gott mit Menschen zusammenarbeitet. Er hat sich irgendwie gedacht, Mensch, mit diesen Menschen arbeite ich zusammen. Am Anfang mit Adam und Eva. Den gibt er den Garten Eden, damit sie ihn haben und bebauen und bewahren können. Gibt ihm sogar noch die Aufgabe hier, benennt mal all diese Tiere. Hätte Gott ja auch selbst machen können, aber er arbeitet mit diesen Menschen zusammen. Und wir lesen später von Noah, wir lesen von Abraham, wir lesen von Generation über Generation, mit denen Gott zusammengearbeitet hat. Und es gipfelt am Ende eben genau in diesem Pfingstereignis, dass Gott sagt, so, und ich arbeite immer noch weiter mit euch zusammen und jetzt gebe ich euch sogar meinen Geist, dass ich in euch bin, damit wir ganz eng zusammenarbeiten können. Ich verstehe gar nicht manchmal, warum Gott mit den Menschen zusammenarbeiten möchte. Der Mensch macht statistisch gesehen eigentlich das meiste kaputt. Aber das hält Gott in keinster Weise auf. Gott möchte trotzdem mit diesen Menschen, Gott möchte trotzdem mit dir zusammen sein, mit dir zusammen arbeiten. Er möchte mit dir sogar dafür sorgen, dass noch mehr Leute von ihm hören. Was eigentlich das größte Privileg ist, dass wir uns in diese lange Reihe von Leuten anschließen dürfen, die sagen, jawohl, wir gehören mit dazu und wir sorgen dafür, dass noch mehr Leute von Gott hören. Weil so geht's in genau dieser Pfingstgeschichte weiter. Wir lesen in den nächsten Kapiteln davon, dass an diesem Tag in Jerusalem 3000 Leute zum Glauben gekommen sind. Davor waren es die Jünger und die Auferstehung miterlebt haben, vielleicht so 120 Leute ungefähr. Und nach diesem Tag bereits 3000 Leute. Und die predigt immer weiter, Petrus predigt immer wieder, die anderen Jünger predigen immer wieder. Und wir merken, es werden mehr und mehr Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und nach wenigen Wochen, Monaten sind wir bereits bei 15.000, später dann 50.000. Und ab dann haben sie aufgehört zu zählen, aber wir wissen, heutzutage geht es auch noch weiter. Bis heute hat sich diese Botschaft weiter verbreitet. Das Verrückte ist wirklich, diese Bewegung geht bis heute weiter, weil der Heilige Geist auch heute noch in den Menschen wirkt. Der Heilige Geist, der uns heute immer noch dazu befähigt, dass wir Leuten vom Glauben erzählen dürfen. Der Heilige Geist, der heute immer noch in uns da sein kann, uns zur rechten Zeit das rechte Wort gibt. Ähnlich wie er den Jüngern und Petrus damals die richtigen Worte gegeben hat, auch uns heute noch die richtigen Worte geben kann, wenn wir Leuten vom Glauben erzählen. Das ist der Heilige Geist, der uns durch schwere Zeiten durchträgt, der in schweren Zeiten bei uns ist und uns Kraft gibt. Und ich habe dir deswegen auch zum Schluss dieser Predigt noch eine kleine Frage mitgegeben, die man sich am Pfingsten, glaube ich, immer wieder stellen darf. Und vielleicht möchtest du in der kommenden Woche über diese Frage nachdenken. Meine Frage lautet: Wie kann ich dem Heiligen Geist mehr Raum in meinem Leben geben? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das Problem ist, dass man Heiligen Geist hat oder nicht hat. Ja? Dass das Problem nicht ist, ob der Heilige Geist da ist oder nicht da ist. Das Problem liegt wahrscheinlich vielmehr darin, ob ich da bin. Ob ich derjenige bin, der sagt, okay, Ich nehme mir jetzt die Zeit und ich will dem Heiligen Geist, ich will Gott Raum in meinem Leben geben. Vielleicht merkst du es bei dir selber manchmal, dass du merkst, eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür, habe ich gar nicht die Zeit, um Gott Raum in meinem Leben zu geben. Einfach mal jeden Tag 15 Minuten still sein und Gott fragen, hey, was ist denn eigentlich gerade dran in meinem Leben? Das heißt eigentlich, dem Heiligen Geist Raum zu geben, sich nicht um sich selbst drehen, sich nicht seinen eigenen Namen groß machen, sondern zu sagen, okay, Gott, was hast du hier gerade mit meinem Leben vor? Und ich möchte für genau diese Frage, wie könnt ihr dem Heiligen Geist mehr Raum in unserem Leben geben, jetzt gern zum Abschluss noch beten und danach werden wir noch gemeinsam ein Lied singen. Gott, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in deinem Wort von dir lesen dürfen. Ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen und dass deine Geschichte bis heute weitergeht. Und ich danke dir, dass du mit uns Menschen unterwegs sein willst, obwohl wir es eigentlich manchmal eher schlecht machen. Ich danke dir, dass du jemand bist, der über unsere Fehler hinwegsehen kann und der trotzdem mit uns weiter unterwegs ist. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass du durch den Heiligen Geist in uns wirkst. Und ich will dich bitten, dass du uns in der kommenden Woche begleitest und dass du uns immer wieder wachrufst, immer wieder aufwächst, dass wir nach dir suchen. Und Gott, ich will dich bitten, dass wir dir, dass wir deinem Heiligen Geist in der kommenden Woche mehr Raum in unserem Leben geben, dass wir dir begegnen, dass du bei uns bist und dass du uns begleitest. Amen.